Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Endlich erklärt uns mal eine promovierte Biochemikerin, was Homöopathie überhaupt ist, wie sie funktioniert und das alles auf naturwissenschaftliche Art und Weise. Das ist meines Wissensstandes einmalig und deswegen bin ich sehr stolz und glücklich darüber, euch diesen Vortrag präsentieren zu können. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Michaela, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Hallo Alexander, freut mich, dich wiederzusehen.
Ja, geht mir genauso. Wir sprechen ja heute über das Thema Homöopathie. Und da erlaube es mir bitte, dass ich gleich mal eine provokante Frage stelle. Warum wird die Homöopathie so krass bekämpft?
Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass sie nicht verstanden wird. Und darum, weil wenn man etwas nicht versteht, so kennen wir nicht, wollen wir nicht, lehnen wir ab. Das ist das eine. Und das andere ist, die, die sich auskennen mit Homöopathie und gute Erfahrungen haben, die haben so hohe Erfolge damit. Das ist einfach ein Teil unserer Naturmedizin, ein sehr großer Teil der Naturmedizin. Und das ist ein so effizientes Mittel und das kann uns so viele schulmedizinische Mittel sparen, dass das natürlich denen, die davon leben, nicht gefallen kann.
Also ist es dann, um es ganz platt zu sagen, zu günstig?
Ja. Ich würde sagen, es ist zu günstig. Du kannst ja nicht nur die kleinsten Wehwehchen wie mal einen Fieberanfall mit Homöopathie behandeln. Du kannst alles mit Homöopathie behandeln. Und dieses alles geht leider auch in die Sparten, wo am meisten verdient wird, wie zum Beispiel Krebstherapie.
Das heißt, um das einzuordnen, sozusagen ins System Körper, Stoffwechsel, Psyche, wo greift da die Homöopathie direkt an? Weil als Beispiel, zum Beispiel Zink, Selen, Magnesium kann die Homöopathie ja nicht per se ersetzen als Baustoff oder als Element für ein Enzym.
Aber, ja. Ja, das ist schon richtig. Du kannst natürlich, wenn nichts im Körper drin ist, auch durch Homöopathie nicht unbedingt so viel da reinbringen. Aber sagen wir mal so, du kannst Hilfe zur Selbsthilfe geben, indem du minimale Mengen gibst. Und wir haben hier ein grundsätzliches Problem mit der Homöopathie, dass die Leute immer glauben, das sei ein rein energetisches System oder eine rein spirituelle Angelegenheit. So Zuckerkügelchen mit ein bisschen Geist, so ist es nicht. Es sind reale Teilchen. Das konnte man inzwischen nachweisen, da gehen wir nachher später drauf ein. Aber wenn du reale Teilchen hast, dann ist es einfach so, dass du in minimalen Mengen schon etwas erreichen kannst. Zumal dann, wenn die so klein sind, dass die in die Zellen sofort reingehen. Und wenn du sagst, Körper, Stoffwechsel, Geist, dann ist es bei der Homöopathie so, kommt auf die Potenzierung an. Du hast Potenzen für rein körperliche Strukturen, dann nimmst du die niedrigen. Du hast welche, wo du in den Stoffwechsel was bewirken willst, das sich ändern soll, dann nimmst du die mittleren. Und dann hast du etwas, wo du rein auf die Psyche gehst, dann nimmst du die hohen Potenzen.
Wow, also das ist sozusagen, man kann sogar die Homöopathie in all diesen drei Modellen oder Sachen, Stufen, die wir gerade besprochen haben, Körper, Stoffwechsel und Geist, gezielt
ganz
anwenden.
Gezielt, ja. Du weißt, du musst vorher überlegen, auf welcher Ebene will ich handeln und danach wählst du die Potenz. Das heißt, erst suchst du das Mittel und dann suchst du die Potenz.
Und für jemanden, der damit noch nie was zu tun hatte, woher wird das abgeleitet? Das kommt ja nicht irgendwo aus dem Nichts, die Substanz oder der Stoff, sondern woher leitet man das ab? Von Pflanzen, von irgendwelchen anderen Stoffen? Wie wird das gemacht?
Ja, also Hahnemann hat damals entdeckt, dass wenn man also ein ganz normales phytotherapeutisches Produkt hat, also eine Urtinktur, was so Pflanzen schön zerstoßen im alkoholischen Brei herumschwirren, wenn man die verdünnt, und das ist der erste Schritt, verdünnt und dann aktiviert, in diesem Falle durch dieses Klopfsystem. Ich erkläre gleich, was dieses Klopfen macht. Er hat es durch Zufall beim Reiten entdeckt, dass aber Hausbesuchen effizientere Mittel hatte, als wenn er hingegangen ist oder die Leute zu ihm kamen. Bis er dann mal auf die Idee kam, Moment mal, irgendetwas passiert auf dem Weg von mir zu Hause bis zu dem Patienten. Und das wäre im Auto wohl nicht, hätte das nicht geklappt, aber natürlich der Rhythmus von einem Pferd, da wird das geschüttelt und dieses Schütteln macht etwas. Heute ist das ganz klar, in der Nanomedizin nennen wir das also ein richtiges Crash-System, so wie man auch Nanopartikel zerstoßen kann. Und das ist so ein Top-Down-Verfahren, wo man einfach immer kleinere Partikel erzeugt. Und dann hat er also festgestellt, okay, die Sachen sind effizienter, wenn ich verschüttle. Und mit Verschütteln kann man, das ist etwas, was so magisch und darum auch so unglaubwürdig heute erscheint, je mehr ich potenziere, also je weiter ich verdünne, immer 1 zu 10, 1 zu 10 oder in 100er Schritten, desto effizienter wird das Mittel. Und da ist es dann, wo die viele Leute aussteigen und sagen, das kann gar nicht sein.
Kannst du erklären, warum die effektiver werden, die Mittel, umso höher sie potenziert werden?
Das ist heute so viel leichter zu erklären als früher. Also früher war es reine Erfahrung, dass er das gesehen hat. Aber heute können wir sagen, naja, mit jedem Verdünnungsschritt, mit jedem Potenzieren, also mit jedem Verschütteln, werden die Teile kleiner. Und je kleiner sie werden, desto leichter können sie durch die nachher sind sie so klein im Nanobereich, das können wir nachher im Foto auch mal zeigen, da können sie durch jede Zellmembran durch und natürlich bis zum Zellkern vordringen.
Das heißt, Dr. Hahnemann hat quasi schon Nanotechnologie betrieben?
Richtig. Und er hat es nicht gewusst. Er hat Nanotechnologie betrieben, hat es nicht gewusst und er hat sozusagen das, was wir heute nanokurative Teilchen nennen würden, nämlich Heilmittel, denn die sind alle harmlos im Vergleich zu dem, was heute in der Nanomedizin, da sprechen wir von Nanotoxizität. Wenn wir das nämlich chemisch machen, dann sieht das ein bisschen schlechter aus. Da wollen wir eigentlich nicht, dass die Sachen bis zum Zellkern durchdringen. Wir wissen seit 200 Jahren, dass die homöopathischen Sachen keinen Schaden anrichten. Im schlimmsten Falle richten sie keinen Schaden an. Im besten Falle können sie wirklich sehr viel bewirken.
Wo ziehst du die Linie? Weil ich habe mal irgendwas gehört von, dass in der Flüssigkeit die Informationen enthalten sind. Also sind es jetzt überwiegend Nanoteilchen oder nur Nanoteilchen oder sind es auch Informationen?
Also Informationen wäre jetzt, das wäre, wenn ich eine rein spirituelle Angelegenheit hätte, aber das glaube ich nicht.
Ah, okay, das heißt also Leute, die nicht verstanden haben oder messen konnten, dass in der homöopathischen Lösung wirklich noch Nanoteilchen enthalten sind, die sagen, da ist nichts mehr enthalten, sondern da ist nur die Information drin. Und wie ich das jetzt verstanden habe, nee, da sind wirklich die Nanoteilchen drin.
Das wissen wir inzwischen. Früher hat man so an Schwingungsmuster und sowas geglaubt, was ja auch nicht ganz falsch ist, weil Wasser ja im Prinzip Formen annimmt von dem, was drin ist. Also es überträgt sich ja auch Informationen auf Wasser, aber das ist es nicht nur. Im Gegenteil, das gibt nicht so gute Mittel, wenn ich jetzt versuche, nur Informationen einzuspielen. Also das sind ja dann solche Geräte, die dann entwickelt wurden nach dem Motto, wir brauchen die Natur gar nicht mehr, sondern ist meiner Meinung nach ein bisschen eine Sackgasse. Was wir brauchen, sind sehr gut hergestellte Urtinkturen oder Urverreibungen von Metall. Wir können ja nehmen Metalle, wir können Edelsteine verreiben, wir können Pflanzenmaterialien nehmen, wir können tierische Materialien nehmen, wir können sogar organische Materialien nehmen. Das sind ja auch die berühmten Nosoden, die dann durch die Kreuzfeld-Jakob-Geschichten ein bisschen schwierig geworden sind zu besorgen. Wir haben heute Schwierigkeiten, an sowas dranzukommen. Aber wir können im Prinzip jede Ausgangssubstanz, alles, was Materie ist, nehmen und dann anfangen zu potenzieren, indem wir das schrittweise 1 zu 10 immer weiter potenzieren. Und dann gibt es, und das ist das Interessante, keineswegs so, dass das egal ist, welche wir da nehmen. Wir können nicht sagen, ich mache jetzt mal eine D6 und dann mache ich eine D11 oder eine D13 oder eine D21. Die sind nicht wirksam, sondern wir haben bestimmte, und das wissen wir seit Hahnemann, bestimmte Potenzen, die wir immer wieder nehmen, wie die 6, die 12, die 30, die 200, die 1000. Das sind die, die klinisch tatsächlich nachgewiesen etwas bringen können und andere nicht. Und früher hat man nicht gewusst, warum nicht. Und heute haben wir dazu eben auch Erklärungsmodelle.
Mhm. Was ich auch hochinteressant fand, ist, dass beispielsweise in Indien die Homöopathie sogar an Universitäten gelernt wird. Das haben wir auch im ersten Teil schon ein bisschen besprochen. Und wie findet denn aktuell die Forschung in der Homöopathie statt?
Ja, also ich würde sagen, da tut sich unglaublich viel. Es ist so schade, dass das in Europa nicht der Fall ist. Hier wird einfach kein Geld dafür bereitgestellt, das zu tun. Oder werden nur Studien bezahlt, die das Gegenteil beweisen sollen. Und das ist klar, das sind dann aber meistens keine seriösen wissenschaftlichen Forschungen. Was an der Universität immer wieder läuft, ist nicht nur die klinischen Studien, wo man sagt, so und so viele tausend Leute kriegen das jetzt, hat man in Indien ja leicht, und dann Statistiken aufstellt. Wir haben fantastische Statistiken aus, also wirklich dieselben Statistiken, wie wenn ich allen Aspirin gebe und ich gebe stattdessen allen Annika. Also sowas gibt es alles. Aber abgesehen davon hatten wir eben, das ist ein unglaublicher Glücksfall in diesem Jahrhundert, den Professor Rajendran, der gesagt hat, ich kann das Placebo-Dogma nicht mehr hören. Ich will jetzt wissen, was ist da drin. Und er hat mit dem Elektronenmikroskop Bilder gemacht und parallel dazu mit dem Massenspektrometer geschaut, welche chemischen Elemente sind denn da drin. Denn wenn ich Elemente nachweisen kann und wenn ich Bilder bekomme, dann ist das nicht nichts. Das war einfach großartig. Er hat es an der Universität in Kerala gemacht. Dann ist er an andere Universitäten gegangen, weil das in Bombay erstmal auch keiner geglaubt hat. Und von dort aus ist er nach Amerika, nach Japan, überall und hat diese Sachen, außer in Europa, eigentlich an sehr vielen Orten wiederholt.
Ja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass gerade auch in Deutschland ist natürlich ein Pharmaland mit den ganzen großen Pharmafirmen, dass das sicherlich auch ein Dorn im Auge ist und auch halt nicht leicht reproduzierbar, sondern eben auch in großen Mengen und zu günstigen Preisen. Hast du da irgendwie schon mal was persönlich erlebt, so was da passiert oder wie da vorgegangen wird?
Wo vorgegangen wird?
Ja, beispielsweise, wo bewusst etwas schlecht gemacht wurde von der Homöopathie sozusagen.
Naja, ich lese natürlich regelmäßig diese Artikel, die sie in der, im Spiegel oder im Spektrum oder nicht im Spektrum, Quatsch, im Spiegel oder dann in diesem Fokus schreiben. Das sind ja so alle 3 Monate kommt da ja fast was. Oder dann neulich sogar auf Arte, das hat mich sehr enttäuscht, wo irgendein Professor erklärte, ja, das sei ja alles Humbug. Es gibt sich immer irgendwann einer dazu her, zu erklären, dass das Unsinn ist. Das Schlimmste, an das ich mich erinnern kann, ist diese Frau, die erklärt, sie hätte 20 Jahre Homöopathie gemacht, hat dann ein Buch darüber geschrieben, dass das alles Unsinn ist. Und die wurde dann mit Polizeischutz durch die Gegend gefahren, war an der Universität Mainz, weil sie angeblich so gefährdet war. Gefährdet sind die echten Homöopathen. Ich kann dazu nur sagen, ja, gute Frau, dann hast du offenbar nichts kapiert. Wenn du 20 Jahre keine Erfolge damit hattest, dann hast du 20 Jahre deines Lebens einfach umsonst verbracht.
Vor allen Dingen, ganz ehrlich, wer so hoch studiert ist und 20 Jahre bräuchte, um herauszufinden, dass es gar nicht funktioniert, also eigentlich sollte es nach 2 Wochen schon klar sein, oder?
Die Patienten, die eigentlich verklagen müssen, das ist ein Unding.
Das hört sich für mich nach einer typischen Public Relations Story an.
Ja, die hat gut verdient daran, denke ich mal.
Entweder ein Buch zu verkaufen oder sie wurde eben... platziert.
Ja, genau. Das sind so Sachen, aber wir haben hier auch eine fürchterliche, die Ministerin für Gesundheit, die hat auch gemeint, sie müsse jetzt mal gegen Pseudowissenschaft in Spanien vorgehen und wollte die Homöopathie verbieten. Das hat sie aber nicht geschafft, weil sie ist immerhin als Heilmethode in der EU anerkannt und damit kann nicht in einem einzelnen EU-Land jemand hingehen, das verbieten. Also das war ein Glück. Aber viele Kollegen haben es mit der Angst zu tun bekommen und haben die Bezeichnung Homöopathie von ihrer Tür entfernt. Und das fand ich sehr tragisch, sehr traurig auch. Also hat mir sehr leid getan. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass die Homöopathie wie jede Naturwissenschaft Forschung braucht. Und sie braucht auch immer wieder neues Umdenken und Anpassen. Und die klassische Homöopathie in Deutschland ist sehr wenig erneuerungsfreudig. Als ich die Beweise geliefert hat, habe ich gedacht, das würden mir die homöopathischen Gesellschaften aus der Hand reißen, als wir die Bilder endlich hatten. 280 Bilder von Potenzen, wo man auch lernen kann, welche sind wirksam, welche nicht. Welche kann man in welcher Situation anwenden? Wie tief gehen die? Alle diese Forschungen, die haben die Leute überhaupt nicht interessiert. Die waren bei ihrem energetischen Ding und bei ihrer Ausbildung, die sie mal gehabt haben. Und die Einzelhomöopathen wollten nicht akzeptieren, dass Komplexhomöopathie genauso funktioniert, weil sich nämlich die Nanoteilchen gar nicht mischen. Jedes kommt an seinen Ort, wo es hin soll. Und das sind so Sachen, die waren dann schwer zu akzeptieren und dann wird das ausgeblendet. Was man nicht wissen will, das will man da nicht.
Das das sind die Scheuklappen oder die sogenannte Betriebsblindheit.
Ja, genau. Das fand ich sehr schade. Da war eine große Chance, die dann vertan worden ist bis jetzt.
Wir haben jetzt ja schon mal ganz kritisch, wir haben jetzt mal ein paar kritische Fragen abgearbeitet zur Homöopathie. Wir also mit der Kritik aus anderen Industrien haben wir jetzt darauf eingegangen. Ich würde vorschlagen, jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Positive und gehen sozusagen das an, was du weißt und was du erklären kannst. Und mit was möchtest du jetzt gerne starten?
Zunächst mal möchte ich damit starten zu erklären, was das überhaupt diese Teilchen, jetzt egal welche Größe die haben, also die sind immer zwischen den die ganz kleinen Teilchen, das sind die Quantum Dots, die sind so 5 Nanometer groß. Die haben natürlich die größte Tiefenwirkung, weil die eben durch den Körper in wenigen Stunden durch sind und alles erreicht haben. Das wären die metallischen Mittel. Und die metallischen Mittel sind darum wirklich tiefenwirksam und dann braucht man die auch nicht so oft. Also was man lernt aus der modernen Homöopathie, wenn man sich diese neuen Forschungen anschaut, ist, dass man die Verordnung ein bisschen anpassen muss. Dass man die anders nehmen würde, wenn man sich das anschaut. Und dann finde ich es einfach unglaublich faszinierend, wenn man dann sieht, ich habe jetzt so ein Mittel wie Aurum und das ist mal wie ein Lebensbaum. Auf der C200 zum Beispiel oder auf der C1000 oder wenn ich es aber in der C6 habe, dann ist es der platonische Körper, der Oktaeder. Das heißt, da geht es auf die mineralische, richtig auf die Knochensubstanz. Da verstehen wir dann, warum Goldspritzen es für Hunde bringen, die Arthrose haben. Also man kann im Prinzip auch an den Bildern erkennen, warum ist etwas so und wie wirkt das. Und die Pflanzen, die sehen natürlich ganz anders aus, die sind viel komplexer, das ist logisch, da habe ich ja viele, viele verschiedene Atome, die werden auch nicht so klein, die Teile, und die brauchen länger, bis die irgendwo ankommen. Das heißt, da reden wir dann schon von mehreren Stunden und dass die erstmal in der Lunge sind, dann kommen sie ins Herz, dann kommen sie in die Nieren und ganz zum Schluss in die Knochen und irgendwann sind sie durch den Körper durch, weswegen man solche Mittel jeden Tag nimmt. Und das ist die Art, wie man damit umgeht. Im Prinzip können wir alles, was wir über Heilpflanzen wissen, auf welches Organ gehen die, welche Signatur haben die, können wir einfach auf die Homöopathie übertragen und wissen, okay, wir erreichen nur einfach eine tiefere Wirkung. Wir nehmen statt der Phytotherapie, die so mehr an der Oberfläche bleibt, nehmen wir einfach die tiefenwirksameren homöopathischen Mittel. Und dann haben wir noch die tolle Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin vielleicht Psychotherapeut oder ich beschäftige mich gar nicht mit dem Körper der Leute, sondern mit der Seele. Und dann suche ich natürlich erst recht das Similis, was richtig den Charakter erreicht der Leute. Und da kann man gerade ganze Wunder erleben. Da greifen die Tiermittel. Mhm. Was mir da am meisten Spaß macht, ist, da muss natürlich die Signatur stimmen. Das heißt, ich kann nicht jemandem ein Schlangenmittel geben, der Angst hat vor Schlangen. Also das gebe ich einem Saturnmenschen, aber den Sonnen und Monden eher nicht. Der mit der Signatur Mond, der wird gut auf Meeresmittel reagieren. Der mit der Signatur Merkur wird sehr gut auf Vogelmittel reagieren. Und Venus kann ich entweder Lacfellinum geben, also die Katzenmilch. Dann lernt eine unterdrückte, schüchterne Venus wieder die Krallen auszufahren und sich zu wehren. Also das ist, ich meine, wir haben ja da immer Leute, die nicht in ihrer Kraft sind. Und dann muss man dieses Krafttier homöopathisch aktivieren. Das kann man machen. Ich kann einen Sonnenmenschen, der sich zu Tode gearbeitet hat, der also wie eine bis zum Burnout gearbeitet hat und jetzt nur noch japsen da liegt, dem kann ich das Apis-Mittel nicht gegen Schwellungen, wie man das sonst als Homöopath kennt, gibt, sondern ich kann es in der C1000 gegen diese Arbeitswütigkeit, das Arbeitsbienendasein geben. Und damit komme ich natürlich an den Charakter dran. Da komme ich dann auch an die Situation, die spezifische Situation des Patienten richtig dran.
Das heißt also, wie wir schon geklärt haben, wir können auf den verschiedenen Ebenen, die wir vorher definiert haben, angreifen sozusagen oder haben wir drauf Zugriff mit den verschiedenen Potenzen. Und gehst du dann vor, dass du sagst, okay, ich kümmere mich erst um den Körper, dann kümmere ich mich um Stoffwechsel, dann kümmere ich mich um den Geist, oder machst du das beides, alles drei parallel?
Also meistens mache ich alles drei parallel. Weil logischerweise, ich kann natürlich mit der Psyche anfangen, weil die Leute deswegen zu mir kommen. Aber sehr oft stelle ich fest, dass wenn jetzt einer kommt und hat chronische Fatigue, dass es ihm auch was fehlt auf der körperlichen Ebene. Und auch da kann ich zum Beispiel mit den Mineralien arbeiten, auf homöopathischer Ebene. Wir nennen das dann Schüsslersalze. Indem ich feststelle, okay, der ist völlig anämisch, dann nehme ich mal Schüsslersalz Nummer 3. Das bedeutet Ferrum Phosphoricum. In diesem Ferrum Phosphoricum ist das ja meistens auf einer D6, also sehr niedrig potenziert. Das heißt, es geht auf die Saalebene und da sind zwei Dinge drin. Das eine ist das Eisen und das andere ist das Phosphor. Phosphor steht für den Energiehaushalt. Unsere Energieeinheit in jeder unserer Zelle ist ja das ATP, das Adenosintriphosphat. Wenn wir davon zu wenig haben, dann sind wir platt. Das heißt, ich gehe einmal auf die Energie über den Phosphor und ich gehe auf die Energie über das Eisen, das schließlich den Sauerstoff transportiert. Und wir haben das ja gesehen jetzt in den letzten 2 Jahren, wie viele Leute sind im Prinzip leiden unter Sauerstoffmangel, weil sie 8 Stunden am Tag unter Masken arbeiten mussten. Das heißt, da kann ich auch mit diesem einen Schüsslersalz schon eine ganze Menge gegen so etwas tun. Das heißt, das gebe ich zuerst, bevor ich dann mal ankomme. Und was ist jetzt mit der Psyche los? Also das heißt, ich kann über die mit der Homöopathie, mit verschiedenen Mitteln, die ich dann kombiniere, alle 3 Ebenen abdecken.
Mhm. Schüsslersalze sind dann schon in den Bereich Körper Stoffwechsel zu verorten. Also das ist nicht trennbar. Man sagt, das ist jetzt nicht nur Stoffwechsel oder nicht nur Körper, sondern das greift in die beiden Ebenen hinein.
Ja, der Körper ist ja nichts Starres, der muss ja bewegt werden. Solange der lebt, wird er bewegt und jede Zelle wird bewegt. Also haben wir im Prinzip schon auf dieser Ebene immer da drin.
Also im Prinzip ist es dann fast eher mehr noch der Stoffwechsel, der dann natürlich nur da ist, wenn der Körper noch lebt, logischerweise.
Beides bedingt sich ja auch irgendwo. In allem, was den Stoffwechsel angeht, sehr, sehr unterstützend. Und du kannst dann, wenn du noch sagst, okay, jetzt muss aber auch die Grundsubstanz da sein, dann muss ich ja auch natürlich sagen, okay, Eisen fehlt, dann ist ein Steg. Also das heißt, dann gehe ich noch auf die Ernährung und gucke dann, sag ich mal, auf einmal die Woche hier mal ein blutiges Steg und das würde statt nur Salat, das würde die Sache schon ziemlich bessern.
Ja. Du hast mir ja auch schon vorab ein paar Folien zugeschickt. Mhm. Und die erste Folie, die hast du genannt, Herausforderung an eine neue Homöopathielehre und Relativitätstheorie hast du dazu geschrieben. Bitte.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen wild. Ich will daran erinnern, weil gut, ich habe mich sehr mit Quantenphysik beschäftigt im Studium logischerweise, da war das ein Teil meiner Ausbildung. Ich will daran erinnern, dass wir seit 100 Jahren eigentlich wissen, dass wir nicht nur auf rationaler Ebene funktionieren. Und wir wissen sogar, dass die Materie sich ganz merkwürdig verhält und überhaupt nicht linear verhält. Jedenfalls im ganz Großen und im ganz Kleinen nicht. Und da sind für uns Grenzen, die eigentlich Einstein gezeigt hat. Und eins der schönsten Dinge ist dieser Welle-Teilchen-Dualismus. Und der Welle-Teilchen-Dualismus heißt nichts anderes, dass erstmal eine Idee da ist wie nach Platon. Und diese Idee kann sich materialisieren. Und es scheint so, als ob in diesem kleinen Nanobereich die Linearität nicht mehr gegeben ist. Und wir können diese ganze avogadrische Zahl und das Ganze vergessen, sondern wir haben tatsächlich nicht nur ein Konzentrations- und Gradientengleichgewicht, sondern dann kommt noch hinzu, dieser Effekt, in manchen Potenzierungen erscheint die Materie, schlägt sich nieder sozusagen. Das heißt, da wird sie von der Welle zum Teilchen. Und in anderen Verdünnungen ist es nur Welle. Und so kommt es, dass wir bestimmte Gläschen haben, in denen wir nicht sehen und dann kommt plötzlich eins, wo die Materie wieder auftaucht und da ist sie dann wirksam.
Das heißt also, wenn ich das jetzt so laienhaft mal fragen darf, die unterschiedlichen Potenzierungen haben dann auch nochmal unterschiedliche Wirkungen.
Ja. Und es gibt eben Potenzierungen, die haben gar keine, weil dort nur die Welle ist, aber das Teilchen nicht. Darum nehmen wir nie eine D17 oder so etwas oder eine D3 oder eine C33. Das machen wir einfach nicht, weil da ist nichts. Da ist dann tatsächlich mal nur der Wellencharakter. Und es ist ja so, solange etwas nur eine Idee ist und solange es nur eine Welle ist, hat das keine Masse, keine Materie und ist nicht zu sehen und nicht nachzuweisen. In dem Moment, wo es dekohärent wird, wie man so hübsch sagt, wird es zur Materie und dann sieht man es. Und wir haben ja diese ganzen schönen Geschichten in der Medizin. Der Beobachter verändert das Ergebnis. Das ist nämlich auch immer so etwas. Wenn ich ein Blutdruckmessgerät dem Patienten mit nach Hause gebe Und der sitzt zu Hause und schaut sich und misst mal den Blutdruck morgens früh und denkt sich, 5 Punkte zu viel. 10 Minuten später misst er wieder, weiter angestiegen. Jetzt misst er nach 5 Minuten schon wieder, völlig hysterisch auf beiden Seiten, noch weiter angestiegen. Dann wirft er sich noch eine zweite Blutdrucktablette ein und kippt tot um. Also kippt total erschöpft um. Warum? Weil er hat selber durch seine Panik die Werte immer weiter hochgetrieben. Die Materie reagiert. Und die schlimmste Art, wo Materie reagiert oder wo tatsächlich Welle zu Teilchen ist, ist beim Krebs. Wenn du nämlich einen wahnsinnigen Schock erlebt hast, wie eben die typische Situation, dass der Mann gesagt hat, er liebt eine 20-jährige Jüngere und haut jetzt ab und packt seine Sachen. Oder wirklich was ganz Schlimmes, wie das anderen eben auch immer wieder passiert, wenn ein Kind verstorben ist oder so etwas, weil du wirklich nicht drüber hinwegkommst so leicht. Dann kann ab diesem Moment die natürliche Reparaturfunktion der DNA gestört sein. Und auf einmal materialisiert sich der Kummer. Das geht erstmal los mit der Störung in der Reparaturfunktion, das ist auf der Sulfurebene. Also du fängst an von oben, Schock, dann Störung in der Reparaturfunktion und ganz zum Schluss kannst du dann auf einer Tomographie plötzlich runde Strukturen sehen. Und das ist materialisierter Kummer. Und so wie das materialisiert ist, kann es auch wieder entmaterialisieren. Das heißt, es kann wieder, muss wieder in die Welle geschickt werden, also wirklich wieder weg. Und das ist so etwas aufzulösen, darum spricht man dann eben von Traumabearbeitung, darum braucht man immer auf der psychischen Ebene eine begleitende Behandlung. Bei chronischen Leiden ist das immer so. Und die Homöopathie hat eben Mittel, die auf solchen Dingen ansetzen. Und das ist das, wo ich immer wieder daran erinnern muss. Wir sind dieser reine Materialismus, der immer nur auf der Sallebene herumarbeitet, der kommt nicht weit. Der kommt ja nie an die Substanz, nie an die Ursache und nie an die Auflösung oder vielleicht Heilung.
Das heißt also, so wie ich das auch gerade verstanden habe, am Beispiel Krebs ist für dich auch eine ganz wichtige Komponente, auch die psychische Begleitung der Person, also das Auflösen des Traumas beziehungsweise das Bearbeiten.
Ja, sonst erreichst du gar nichts. Sonst gibst du ein Mittel, egal welches, ob du jetzt eine Chemotherapie gibst oder auch die naturmedizinischen Mittel. Wenn das Thema nicht gelöst wird, dann funktioniert das 3 Monate und nach 3 Monaten geht es wieder von vorne los. Da hat man das ist so eine ungefähre Geschichte, dass man genau sehen kann, wer hat das Thema jetzt durch, dann kann es sich komplett auflösen oder wo kommt es wieder? Und es kommt wieder dann, wenn die eigentliche Sache nicht gelöst ist und man da nicht rangekommen ist.
Wie würdest du dann einem Betroffenen empfehlen, vorzugehen? Geht man einfach, sagt man, okay, ich gehe jetzt zum nächstbesten Psychologen und rede erstmal mit dem? Oder gibt es da Leute, wo du sagst, die haben wirklich verstanden, wie das funktioniert? Weil ein klassischer Psychologe, der wird ja jetzt nicht das Gedankengut haben, was du jetzt hast, also die Gedankengänge, die du hast, sondern der wird halt gucken, der wird dir halt nach 20 Sitzungen erstmal erklären, warum es dir schlecht geht.
Ja, okay, nee, das braucht man nicht. Ich würde einen suchen, der Biodekodierung beherrscht. Also der wirklich weiß, hinter welchem sichtbaren körperlichen Leiden steht, welche psychische Komponente.
Wie nennt sich das?
Biodekodierung.
Okay. Wie finde ich so jemanden?
Ich glaube, das kann man einfach ins Suchfeld eingeben. Es sind natürlich all die Leute, die mit Björn Eibel, es gibt viele in verschiedenen Ländern. Es gibt früher war das natürlich der Erste, der das rausbekommen hat, war damals Gerd Hamer. Der ist aber dann vollkommen, den Namen darf man ja heute gar nicht mehr nennen. Das ist ja, der hat den Riesenfehler begangen, das ganze germanische Medizin zu nennen. Damit wurde er dann in eine Ecke gedrängt, dass er nachher nur noch das Land verlassen konnte. Aber meiner Meinung nach hat der Mann einfach recht gehabt. Und viele Schüler, die haben dann auch nach ihm Bücher geschrieben, wie Björn Eibel zum Beispiel, die seelischen Ursachen von Krankheiten, so etwas. Ja, die haben das eben selber auch wieder weiter festgestellt. Und es gibt das außerhalb Deutschlands, wo Germanisch ein positives Merkmal ist, ein Gütesiegel. Da haben wir, also hier in Spanien, haben wir Medicina Germanica gelernt. Und da sind die Leute in Scharen hingeströmt, um das zu hören. Wie geht das mit der Biodekodierung? Wie können wir denn auf den ursprünglichen Konflikt schließen und den auflösen? Das haben Spanier dann, die das gelernt haben, haben das dann erzählt. Ich habe auf meinem Computer ein 800 Seiten Lexikon von A bis Z, wo man jede Krankheit nachschauen kann. Also vom kaputten Knie bis zu einem Zungenkrebs kannst du jeden einzelnen nachschauen, was könnte dahinter stehen. Und das ist zusammengestellt worden von 5 Spezialisten, 2 Kanadier, Franco-Kanadier, ein Spanier, wer ist denn die andere, eine Französin und eine Engländerin. Ich glaube, die haben alle zusammengearbeitet, um das zusammenzustellen.
Das ist ja auch wieder so ein klassisches Beispiel von Symptomen. Was will uns der Körper sagen? Und er hat dann eben herausgefunden, was der Körper einem sagen möchte und stellt die Verbindung her. Ist das so korrekt?
Wo kam das her? Wie lange hängt das schon? Er hat sehr schön erzählt von diesen hängenden Konflikten. Du hast irgendein Trauma in der Kindheit erlitten, von dem du gar nichts mehr weißt. Das ist irgendwo im Unterbewusstsein vergraben. Aber dann wiederholt sich die Situation und auf einmal wird das richtig schlimm. Dann kommt wieder irgendwas raus. Das konnte man jetzt auch schön sehen, wie die Leute, wenn sie so etwas Verrücktes haben wie Corona, wenn du plötzlich da liegst und auf einmal kommen Sachen raus. Der eine kriegt wieder Asthma wie in seiner Kindheit. Der nächste kriegt, hier eine Freundin von mir hat plötzlich Nierenkoliken, die sie als Kind hatte. Also das ist ganz erstaunlich, wie solche Sachen rauskommen. Und dann liegst du auch da und denkst, was will mir das jetzt sagen? Wieso kommt denn jetzt der ganze Kindheitsmüll wieder raus? Was läuft hier schief? Und auch da sind natürlich homöopathische Begleitmittel genau die richtigen, weil sie auf diesen Ebenen ansetzen können, sagen, okay, also jetzt gehen wir mal an die psychischen Komponenten.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch sehr glücklich, dass wir auch nochmal diesen kleinen Umweg, will ich es gar nicht nennen, sondern diesen kleinen Weg zu Hama gemacht haben, weil das die germanische Medizin, das war bisher auch immer recht eine Blackbox irgendwie. Aber danke für die kurze Zusammenfassung. Ich fand das schon sehr, sehr interessant, obwohl wir eigentlich über Homöopathie sprechen wollten ausschließlich. Wäre jetzt für dich so der nächste Punkt, wenn wir bei der Homöopathie, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, nochmal kurz zu erklären, so von Urtinktur bis eben zur Potenzierung, wie das so abläuft. Kurz nochmal als Erklärung.
Ja, also der erste Schritt ist, dass du eine, nehmen wir mal den einfachen Fall wie eine Pflanze. Du erntest die Pflanze, im besten Falle erntest du die, wenn eine Sonnenpflanze wirklich mittags, dass du wirklich eine kraftvolle Pflanze hast, wo alle Inhaltsstoffe drin sind, dann wird die in einem Mörser zermörsert und aufgeschlossen. Normalerweise kannst du dazu scharfe, große Salzkristalle nehmen, womit du das besser mördern kannst. Das Ganze mit ein bisschen Alkohol. Du brauchst einen guten Naturalkohol. Er darf nicht dieser Pharmaziealkohol sein mit so einem Marker drin, sondern es muss ein sehr teurer Alkohol sein. Paracelsus selber oder Hahnemann haben früher Weißwein genommen. Sie haben auch Selbstgrund oder Branntwein, was sie selber sich hergestellt haben. Diese Masse füllst du in einen Kolben und dann stellst du die, normalerweise mazerierst du das dann draußen draußen in der Natur. Ich stelle meine in meinen Kräutergarten zu ihren Pflanzen, wo ich die her habe, und lass die Urtinkturen dort einwirken. Und das machst du normalerweise so einen Monat oder so. Und dann kommen ja von allen Seiten, ich habe Rundgefäße immer nur, so dass die Sonnenstrahlen von allen Seiten da reinkommen. Die Masse, die ursprünglich grün ist, die wird dann langsam so braun, die fängt dann an, vor sich hin zu gären. Es gibt auch andere Gäransätze, wo noch Hefe zugesetzt wird. Ich mache das nicht, das gärt hier genug mit der Wärme hier. Und anschließend hast du einen Brei mit Pflanzenmaterialien drin, das musst du erstmal filtrieren. Das kommt dann erstmal durch Filterpapier, dass du wirklich nur Flüssigkeit hast. Und diese Flüssigkeit, wenn du die dann hast, die duftet intensiv nach dieser Pflanze. Der Alkohol ist meist schon fast weggedampft, den merkst du kaum noch. Und dann gehst du hin und verdünnst das 1:10. Und dann ist das Wichtige, schütteln. Und zwar entweder so, du klopfst das auf so ein Buch, was ein bisschen Widerstand hat, so ein bisschen weich ist. Du kannst auch einen Tisch nehmen, der aus Holz ist. Also es muss schon nicht ganz hart sein, das Material, aber richtig, dass du aufstoßen kannst.
Oder du gehst reiten.
Ja, genau, das hätte ich jetzt früher gemacht, aber auch das ist sehr witzig, weil da müsstest du aber richtig traben. Schritt reicht da nicht. Da musst du traben oder galoppieren, das machst du gegen die Erdachse. Und bei diesem Klopfen offenbar zerspringen diese Teilchen und dann wird wieder 1:10 und dann wieder klopfen und wieder zerspringen die Teilchen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dann irgendwann mal bei einer 8 angekommen hast, du 8-mal geklopft und logischerweise sind die immer kleiner geworden, die Teilchen. Und irgendwann kommst du dann eben in die, heute in der Industrie wird das eingespannt in einer Apparatur. Ich habe es bei Boron mal zugeschaut. Die haben eine, da kommt das Gläschen in so eine Apparatur, die selber schüttelt. Also, und es geht dann rasend schnell. Ich finde es immer ein bisschen hektisch, wie diese Geräte da funktionieren. Ich mag es lieber mit der Hand. Es gibt viele Leute, die heute noch wie Gutjons oder so Hand verschütteln. Und ich denke, Handverschütteln hat darum schon einen Zweck, weil was ich auch mache, ich singe dann immer, besinge meine Tinkturen und so etwas. Das heißt, ich versuche da auch noch die positive Energie reinzubringen nach dem Zweck. Der Beobachter verändert das Ergebnis. Wenn ich dabei an meine Patienten denke, für die das ist, und dann noch überlege, welche Signatur hat das, danach ändere ich ein bisschen die Musik, die kriegen, die Substanzen, dann ist das noch mal wertvoller, als wenn es eine Maschine geschüttelt hat. Das ist mir immer wieder aufgefallen, was für ein Unterschied es doch auch macht, ob Leute mit guter Absicht das Handverschütteln. Miguel zum Beispiel nimmt jedes, auch wenn die Leute es gekauft haben, wenn die Kügelchen kaufen, nimmt erst in die Hand. Erst. Und dann gibt das den Leuten. Ich denke, das macht alles noch etwas. Das sind alles diese Komponenten, die Rationalisten negieren, aber sie sind trotzdem da. Das macht etwas aus und das macht für den Patienten etwas aus.
Ja, ich meine, wenn du ja diese Fotos hast, die Nanoteilchen zeigen, ja, darfst du die zeigen? Sind die frei?
Ja, das darf ich. Darf ich zeigen.
Du kannst mir die ja dann einfach zur Verfügung stellen und dann blenden wir die ein.
Genau, habe ich hier gerade. Oh, wie schade. Ja, dann schicke ich dir welche. Ich kann dir zumindest mal ein paar zeigen. Professor Reyendran hat mir, aus diesem Buch ist das ja, aus Nanodynamik. Das hat mein Mann übersetzt ins Deutsche. Und da drin sind diese 280 Bilder drin und ich darf die auch zeigen. Also er freut sich darüber. Jemand, der Menschen helfen will und deswegen darf ich auch diese Bilder immer wieder in Veröffentlichung oder so verwenden.
Du hast mir dann noch eine weitere Folie auch gegeben.
Das ist jetzt noch was Wichtiges für Chemiker, eine große Freude. Nämlich, der Professor Reyendran hat sich ja nicht nur darauf beschränkt, die Formen zu zeigen in Bildern, in Fotos, sondern unter jedem dieser Fotos sind Auswertungen aus dem Massenspektrometer. Das heißt, er hat gemessen, welche Atome, welche Elemente sind denn drin. Und da hat er zum Beispiel festgestellt, wenn ich eine C30er-Potenz nehme von Gold, dann habe ich fast nur Gold. Einen kleinen Anteil habe ich immer Kupfer, das liegt in diesen Kupfernetzen aus dem Elektronenmikroskop. Aber normalerweise habe ich da eigentlich fast nur Gold. Wenn ich aber anfange, weiter zu potenzieren in die höheren, dann erscheinen lauter neue Elemente. Und in jeder Potenz ist die Elementzusammensetzung anders. Und das heißt auch, und das sagt er, Leute, passt auf, es ist nicht, wenn die Apotheke macht das ja manchmal, du sagst, ich hätte gern C30 und die sagen, ja, habe ich nicht da, nehmen Sie doch die 200. Dann sagt er, ja, das passiert einem hier dauernd. Jede Potenz ist ein anderes Mittel.
Wow.
Und es ist nicht nur, dass andere Bilder dabei entstehen, sondern es ist auch eine andere Elementzusammensetzung. Und je weiter ich potenziere, desto mehr erscheint. Und nachher habe ich dann solche irrsinnigen Sachen wie bei einer 10.000 von also 1000. Da habe ich dann plötzlich auch noch Aluminium, Silizium, dann habe ich seltene Erden wie Indium und Hafnium drin. Und das heißt, das Ding ist viel komplexer. Und das sind ja genau die Potenzen, die wir für die Psyche nehmen. Das heißt, auch der menschliche Geist ist ein bisschen komplexer als nur so ein Knochen oder so ein Herz. Also das heißt, für die komplexen Anteile des Menschen nehmen wir auch die komplexen Mittel, wo mehr Sachen auftauchen, wo mehr Substanz auftaucht. Wie das passiert ist beim Schütteln, das ist das große Rätsel. Das ist das. Es passiert beim Verschütteln. Es passiert, dass tatsächlich neue, also andere Elemente auftauchen, die manchmal aus derselben Reihe im Periodensystem der Elemente stammen oder manchmal auch zurückgehen. Wenn ich die alle wieder addiere, komme ich wieder auf die 79 von Aurum. Aber erstmal habe ich da plötzlich eine Fülle von Elementen, die vorher nicht da waren. Wo natürlich, klar, die Kritiker total zu viel kriegen. Ich erinnere mich, der Professor für Nanotoxikologie, den wir damals auf unserem Kongress hatten, der ist bald ausgerastet und sagte, aha, wollen Sie mir erklären, es gibt die Transmutation der Elemente auf kaltem Wege? Und dann sagt dann Professor Reyendran lächelnd, das haben Sie gesagt. Ich liefere euch die Ergebnisse. Wie ihr die interpretiert, ist eure Sache. Aber so sieht's aus. Und das ist nachweisbar. So und so viel Prozent das, so und so viel Prozent das, so und so viel Prozent das. Und das passiert immer, wenn wir mit solchen ja, mit solchen Tinkturen arbeiten.
Ja, aus der Geschichte wissen wir auch, dass oft Dinge abgestritten werden, bekämpft werden, ausgelacht werden, bis sie dann doch irgendwann anerkannt werden müssen. Und manchmal ist es halt ein längerer Weg. Und aber ich habe auch irgendwo gerade so ein bisschen im Umfeld und überhaupt überall merke ich so, die Leute werden wieder neugieriger, die wollen ihre Gesundheit selber in die Hand nehmen. Sie suchen nach Alternativen, beziehungsweise aus meiner Meinung sind es gar keine Alternativen, sondern das vielleicht einzig Wahre oder nicht das einzig Wahre, aber zumindest ein guter Ansatz. Und weil auch viele Leute merken, die im Krankheitssystem gefangen sind, sie kommen nicht voran, es funktioniert nicht oder es verschlechtert sich sogar. Gehen wir mal in Altersheime, da sind ältere Menschen, die kriegen irgendwelche chemischen Verbindungen zu schlucken. Dann geht sie noch schlechter, dann kriegen sie wieder ein Mittel, das gegen das Schlechte, gegen das, die Übelkeit helfen soll. Und dann am Ende haben sie 8 verschiedene Tabletten, ne?
Genau. Und dann bricht der Magen durch oder die Leber versagt. Also das kann man sehr schön beobachten. Wir haben ein Problem, was, glaube ich, Stück für Stück wieder erkannt wird. Die heutige Medizin kümmert sich dadurch, dass die Leute so in diesem Materiellen verhaftet sind, einfach immer nur um die Maximal-Sulfur-Struktur. Schon die Sulfur-Struktur überfordert die meisten. Und die Forschungsgelder, die gehen, wenn wir überlegen, wir sind auf, wir bestehen aus 3 Substanzen. Der DNA, also der Vererbung, und der Epigenetik, wie leben wir, was sind die Umstände in unserem Dasein? Und das dritte, der siderische Körper, der unsere Prägung ausgemacht hat. Wenn wir aber nur auf dieser DNA-Ebene handeln, dann ist das sehr dürftig. Da kommen wir auch nicht weiter. Und das ist, was gerade da geht, aber die Forschung hin. Es geht im Prinzip ja alles immer nur in diese Richtung.
Was mich sehr schwer beeindruckt hat, war in einem Nebengespräch von uns beiden, das haben wir nicht aufgezeichnet, da hattest du auch das Beispiel gebracht, dass die pharmazeutischen Unternehmen, bei denen dann das Patent ausläuft nach 10 Jahren, um dieses Patent wieder zu bekommen oder zu erhalten, machen die genau was?
Das ist ganz einfach. Es ist ja eine chemische Methode. Diese chemischen Mittel sind anders als die homöopathischen Mittel, die regulieren, sind es Blocker oder Hämmer. Und diese Blocker und Hämmer, die haben also eine bestimmte Funktion, die nicht in Ordnung ist, so ein bisschen in der Automechanik. Ungefähr so funktionieren diese Sachen. Und da musst du auch nicht gucken, welcher Patient das ist, die funktionieren immer. Wenn ich also bei jemandem einen Cholesterinblocker hinsetze oder einen Protonenpumpenhemmer, um seinen Magen zu regulieren und das Ding läuft aus, dann weiß ich ja, dass es Mist, die Substanz funktioniert. Neue Forschung für neue Mittel will ich ja eigentlich jetzt auch nicht einsetzen. Was mache ich dann? Ich hänge ein Halogen dran oder noch eine Methylgruppe. Also da erscheint plötzlich noch so ein Fluor und dann erscheint noch ein Chlor und dann erscheint noch ein CH3 dran. Und dann ist das Mittel wieder zulassbar. Und gestern wieder teurer und funktioniert auch. Problem dabei ist, die sind zum Abbauen immer schwieriger. Das heißt, nach allen 10 Jahren werden die Mittel giftiger. Und wenn man das jetzt 30 Jahre macht, dann haben wir jetzt inzwischen Mittel mit 3, 4 Fluren dran und noch ein Chlor und noch ein Ding. Und irgendwann weiß ich nicht, wie die Leber das schafft. Ich bin beeindruckt, dass die Leber sowas überhaupt kann. Aber die Darmflora ist bei vielen Leuten auch schon ziemlich kaputt, weil die das eben irgendwann Schwierigkeiten damit bekommen. Ich denke mir, es ist schwierig, wie gesagt, die Mittel werden immer schlechter vertragen. Wir haben immer mehr Nebenwirkungen. Und das ist auch eine medizinische Sackgasse.
Wow.
Und sowas werden wir nicht erleben, wenn wir mit Pflanzen arbeiten, weil wir da natürlich regulieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz, allein schon in der Art der Therapie.
Und wenn ich jetzt noch mal kurz zu den Pflanzen kommen darf, was ich schon öfters gehört und mitbekommen habe, ist, dass die großen Pharmaunternehmen und kopieren quasi, nehmen Pflanzen aus der Natur und schauen dann, was macht die Pflanze, was passiert da, ne? Und versuchen dann daraus chemische Produkte abzuleiten.
Ja, da ist auch ein ganz fettes Problem. Warum man auch in der Phytotherapie aufpassen muss, ist die Pflanze harmlos oder ist die giftig? Die Inhaltsstoffe, die eine Pflanze hat, sind ja nur teilweise aufgeklärt. Wenn wir eine Pflanze aus der Natur nehmen, so einen gewöhnlichen Thymian, dann wissen wir genau, wie Thymol aussieht. Aber was der sonst noch alles drin hat, davon kennen wir nur einen Bruchteil. Das Tolle ist aber, in der Synergie von all diesen Mitteln, die hat die Pflanze in ihrer Vakuole, weil alle Sachen aus dem sekundären Pflanzenstoffwechsel, die werden in der Vakuole aufbewahrt. Das ist wie eine Art Müllbeutel im Innern der Zelle. Da kommt alles rein, was ätzend ist, was bitter ist oder sonst wie giftig. Und da sind die Wirkstoffe und wenn wir dann daraus einen Tee brühen, dann wird das wie mit den Kapseln von den chemischen Mitteln im Magen aufgelöst und dann kommen wir an diese Substanzen dran. Wenn wir jetzt einen dieser Stoffe nehmen und den isolieren, wir merken das schon beim ätherischen Öl. Ätherisches Öl sollte man sich nicht an die Augen dran tun. Also Thymol alleine, da brauchen wir winzige Tropfen, um das in so einer Aromalampe zu tun. Das reicht. Wenn wir es auf die Haut tun, ätzt das schon. Und jetzt stell dir vor, das Ding machen wir zu einer Tablette. Ist ja klar, dass wir da erstmal drumherum Milchzucker packen müssen oder eine Gelatinekapsel, damit sich das erst im Magen bei pH 2 auflöst und nicht schon im Hals. Das kann nämlich ganz schön verätzen. Und dann haben wir nur eine Substanz. Es ist aber so, wenn wir etwas so leicht giftige Pflanzen haben, wie zum Beispiel der Mate-Tee. Der Mate-Tee hat zwei wichtige Komponenten drin. Das ist das Theophyllin und das Theobromin. Theophyllin kennen alle Asthmatiker als Kapseln, das erweitert die Bronchien. Das Theobromin zieht sie wieder zusammen, ist übrigens auch in der Schokolade drin. So, wenn ich Mate-Tee trinke, dann hat die Pflanze, bietet mir genau den Ausgleich der Regulation. Das heißt, die Bronchien gehen nicht zu weit auf und nicht zu eng. Aber wenn ich einen dieser Dinger in eine Kapsel tue, dann kann ich ziemlichen Schaden mit anrichten. Wenn ich davon 8 Kapseln nehmen würde, wäre schon schlecht. Also das sind immerhin ja auch Alkaloide, müssen auch noch von der Leber abgebaut werden. Wie immer trifft dazu, die Dosis macht das Gift nach Paracelsus und dann noch die Synergie der verschiedenen Inhaltsstoffe ist bei den Pflanzen so harmonisch, dass das eine das andere abpuffert. Habe ich aber nur eine einzige Substanz, kann es sehr schnell überdosiert werden und natürlich auch sehr ätzend werden. Denn wir haben in unseren Tierzellen keine Vakuole, wir können das nirgendwo lagern. Wenn wir eine Substanz in den Körper bekommen, die wir nicht abbauen können, dann muss die in die Fettzellen oder in den Zwischenzellraum und dort abgelagert werden und dann mit Wasser abgepuffert werden. Der einzige Puffer, den wir haben, ist Wasser. Das siehst du bei Psychopharmaka, haben die Leute ja immer so Gesichter. Das kommt, weil die Wasser nachziehen müssen. Die können die Gifte nicht loswerden, die haben die eingelagert. Leute mit Fibromyalgie ist meistens, dass die über Jahre irgendein Medikament genommen haben, das nie ausgeschieden oder verstoffwechselt haben und dann Wasser nachgezogen haben und überall tut das Zeug weh. Das heißt, das ist der Moment, wo man die immer entgiftet.
Also ganz ehrlich, du haust hier gerade Sachen raus, die sind echt beeindruckend. Ja, also das ist, das wird ja dann wahrscheinlich okay mit vielleicht eventuell mit Schwermetallen auch ähnlich ablaufen. Zellzwischenraum überall im Körper, auch im Gehirn natürlich. Die sind ja auch Quecksilber ist ja auch hirnschrankengängig sozusagen.
Ja, klar. Wobei du sowas relativ leicht wieder loswerden kannst, weil es gibt Substanzen, die perfekt diese schweren zweiwertigen Ionen binden, wie zum Beispiel Heilpilze oder Chlorella-Alge. Du hast schon gute Möglichkeiten, sowas wieder loszuwerden, wenn du jetzt selbst Champion kann das. Also da gibt es schon tolle Möglichkeiten, die zu binden und wieder auszuschleusen.
Was, wenn man jetzt schulmedizinisch bleiben wollen würde, gibt es ja auch DMSA oder DMPS, das recht gut und nachgewiesen funktioniert. Also da gibt es ja zum Glück schon einiges, was wir zur Verfügung haben.
Ja klar, aber dann gibt es die Chelartherapie und da muss man wieder tierisch aufpassen, weil wenn die Leute den EDTRA in die Adern gejagt bekommen, dann kann es auch sein, dass die zweiwertige Ionen, die wir brauchen, anbinden, wie zum Beispiel Magnesium. Absolut. Das wollen wir dann nicht.
Absolut, deswegen werden diese Chelartherapien auch immer nur in einem gewissen Zyklus gemacht, einmal alle 2 Wochen oder so, um eben diese Belastung ja nicht zu groß werden zu lassen. Ja, absolut, sehr guter Punkt. Also,
die Natur hat bessere Sachen. Also wirklich, das kann dir mit dem Heilpilz nicht passieren. Da haust du nicht die Sachen aus dem Körper, die du brauchst. Sowas ist wieder typisch. EDTA ist Chemie. Und wenn du dafür stattdessen den Agaricus Blattzei nimmst oder den Chiitake, dann hast du das Problem einfach nicht. Das ist eben Natur und mit natürlichen Mitteln auf natürlichen Körpern, die wir nun mal haben. Wir sind keine Autos und wir funktionieren auch nicht so einfach. Und dieses ganze monokausale Denken ist eigentlich für uns nicht komplex genug. Und darum ist die Idee allein schon, mit Chemie so ranzugehen an einen biologischen Körper, eigentlich falsch. Die alte Methode, die Natur zu Natur gebracht hat, war vernünftiger, meiner Meinung nach.
Gibt es noch bezüglich der Homöopathie auch abschließend noch den einen oder anderen Punkt, den du erwähnen möchtest?
Ja, es ist so ein Riesenfeld, das ist jetzt ganz schwierig, das jetzt so mal eben kurz was dazu zu sagen. Im Prinzip, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, die homöopathischen Mittel ist ein Riesenfeld. Um da durchzukommen, ist es meiner Meinung nach unerlässlich zu wissen, welche Signatur hat welches Mittel. Weil das schrumpft mir oder dampft mir das Riesengebiet immer auf ein Siebtel ein. Und dann kann ich einmal spezifisch Gleiches zu Gleichem bringen, nicht nur gleiches Mittel für das Leiden nach Hahnemann, sondern noch dazu passend zum Patienten. Und damit kann ich für jeden individuell seine Therapie zusammenstellen und aus der großen Fülle der Mittel immer das Richtige finden. Also das ist bei der Homöopathie auch sinnvoll, sich die Signatur der Mittel anzuschauen, einfach damit man schneller an die Substanz kommt.
Ich fand, das war jetzt ein wundervoller Abschluss für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise deiner ganzen Erfahrungen, die du schon gesammelt hast. Ich finde das extrem wertvoll, was du uns mit uns teilst. Und man merkt auch, dass du die Absicht hast, da wirklich was zu bewegen. Und danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst und dass du da bist. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil mit dir.
Ja, das macht einfach Spaß.
Dann würde ich sagen, dann wünsche ich auch allen Zusehern viel Spaß und viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse und wie man dich erreichen kann, das blenden wir natürlich auch ein.
Ja, alles klar. Dann vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.